Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
Ich habe ja nichts gegen das Feiern, aber muss da eigentlich immer Geschichte dabei sein, fragte vor einigen Jahren ein österreichischer Publizist. 175 Jahre Revolution, das ist so ein Jubiläum, bei dem wir viel hören von Aufbruch und Eingelöstem, von den langen Erfolgsgeschichten der Demokratie. Herzlich willkommen zum Forum im RBB24 Inforadio. Mein Name ist Harald Asel. Wir sind hier im Humboldt-Forum bei der Tagung Die Revolution von 1948-49 europäisch denken und suchen den Platz der Revolution in der europäischen historisch-politischen Bildungsarbeit. Denn was sagen uns die vielfältigen Ereignisse dieser Jahre quer durch Europa noch? Was geht verloren, wenn wir versuchen, sie auf einen Nenner zu bringen? Wo sind sie eine Ressource für die Herausforderungen heutiger Gesellschaften? Und wo ist Vorsicht bei einem allzu wohlfeilen Gebrauch historischer Erfahrungen geboten? Über all diese Fragen und über viele mehr können meine Gäste Antwort geben. Alexandra Bleier ist Historikerin und Krimi-Autorin und sie lebt im österreichischen Kärnten. Sie haben gerade bei Reklam ein Buch veröffentlicht, 1848, Erfolgsgeschichte einer gescheiterten Revolution. Reizt Sie genau dieser Widerspruch?
Ja, das ist genau dieser Widerspruch, der mich fasziniert, weil wir haben eine gescheiterte Revolution, wenn man von den großen Zielen ausgeht. Aber auf ganz vielen Ebenen, auch in der Frauenbewegung, in der Arbeiterbewegung, in der Politisierung der Gesellschaft, so viele Fortschritte auf dem Weg zur modernen Demokratie, die wir nicht unterschätzen sollten.
Basil Kerski ist Direktor des Europäischen Zentrums Solidarność in Danzig, Kulturmanager und Publizist, der pendelt zwischen Polen und Deutschland. Jetzt könnten wir sagen, das 19. Jahrhundert ist voll von Daten wie 48, 49, aber in jeder europäischen Region sind andere ganz vorne.
Ja, Sie haben eingangs gesagt oder die Frage gestellt, wozu Geschichte? Ich bin kein Historiker. Ich würde sagen, hinter Geschichte verbergen sich solche Fragen wie nach politischer Tradition. Wir diskutieren eigentlich heute, wir sind hier dazu da, um uns bewusst zu machen, welche demokratischen Traditionen gibt es. Aber um die demokratischen Traditionen kennenzulernen, muss man auch die autoritären Traditionen kennenlernen. Und wenn wir auf die letzten 200 Jahre schauen und auf die aktuelle Situation oder einen Blick werfen auf Europa, dann sind wir doch überrascht, welche Kontinuitäten es gibt. Aber es ist, glaube ich, auch nochmal spannend zu schauen in Europa, wo gibt es demokratische Traditionen, nicht nur im Westen, und vielleicht diese auch zu bündeln. Und dann natürlich auch die wichtige Nationalitätenfrage. 1848 steht für die noch ungelöste deutsche Nationsfrage, trotz deutscher Staatlichkeiten. Für solche Nationen wie Tschechien, Polen, ja, Ukraine jetzt auch, ist das im 19. Jahrhundert immer noch eine Utopie oder wie im Falle Polens eine zerstörte frühdemokratische Tradition. Verfassung von 1791, die erste schriftliche moderne Verfassung in Europa, die sich auf Montesquieu zum Beispiel bezieht, die eben heute für das moderne Polen ein Ausgangspunkt ist. Also Sie sehen, um in Europa zusammenzuleben, um demokratische Traditionen zu stärken, muss man doch 200 Jahre zurückschauen.
Manche machen dann den Sprung und gehen gleich 2000, 3000 Jahre zurück und gucken nur nach den alten Griechen. Dann ist es vielleicht manchmal leichter.
Auch nicht schlecht.
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Eine Herausforderung, nicht nur für die Bildungsarbeit, auch für uns Journalisten in der Öffentlichkeit, ist, dass wir, wenn wir über 48, 49 reden, nicht davon ausgehen können, dass die Ereignisse allen präsent sind. Braucht es deshalb gerade solche Jubiläen wie jetzt?
Ja, es braucht vor allem politische Bildung. Und in dem Zusammenhang finde ich eigentlich sehr spannend, dass, wenn wir über Geschichte reden, wir subkutan immer über unsere Gegenwart uns austauschen. Und das ist für die politische Bildung ein Movens, mit dem wir eigentlich immer zu tun haben. Bezogen auf 48, 49 des 19. Jahrhunderts stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle spielt Nation in dem Zusammenhang? Und das ist eine ambivalente Rolle. Weil auf der einen Seite war der Nationenbegriff auch ein emanzipativer gegen die Fürstenmächte. Auf der anderen Seite bedeutet der Nation immer auch den Ausschluss von anderen. Diese beiden Komponenten, die sollte man sich immer im Gedächtnis behalten. Und dann noch ein aktuelles Beispiel. Hat eine Fraktion im Deutschen Bundestag versucht, mit per Antrag dieses Datum 18. März zum Nationalfeiertag zu erheben. Das ist die AfD. Und wer sich vor Augen hält, was damit bezweckt wird, der sollte sozusagen sich sehr bewusst sein, was politische Bildung in dem Zusammenhang leisten muss und leisten kann. Nämlich diese Geschichte nicht als teleologischen Schritt in einer fortschreitenden Demokratiegeschichte zu interpretieren oder gar in einen nationalen Container zu verpacken, sondern die Ambivalenz, die Widersprüchlichkeit, das Auf und Ab der Demokratiegeschichte in den Blick zu rücken und deutlich zu machen, welche Rolle 48, 49 dort gespielt hat.
Da sind jetzt schon sehr viele Stichworte gefallen, über die wir uns ausführlich noch unterhalten müssen. Alexandra Bleier, wenn wir diese Ereignisse uns vergegenwärtigen wollen und sie in einen heutigen Kontext zusammenbringen wollen, müssen sie ja erstmal erzählt werden. Wie leicht, wie schwer ist es, diese bunte Zeit des Jahres 48, 49, aber auch mit so, ich sag mal so, ernsten, straffen Themen wie Verfassungsdebatten in eine Erzählung zu bringen?
Ja, ich schreibe populäre Sachbücher für ein breites Publikum und ich denke mal, so vielen von Ihnen wird es auch schon aufgefallen sein, so im Familien- oder Bekanntenkreis gibt es einige Leute, die mit Geschichte überhaupt nichts anfangen können. Weil Geschichte ist langweilig, trocken, vergangen, was interessiert uns noch, was vor 175 Jahren war, und ein Geschichtsbuch würden Sie nie angreifen. Und das sind dann meist dieselben Leute, die ganz begeistert erzählen von der letzten Netflix-Serie. Kaiserin Sisi geht übrigens immer, in jungen Mädchenjahren auch gereifter. Weil Geschichte ist ja so faszinierend. Und da stellt sich schon die Frage bei der Wissensvermittlung, wie viele Fakten braucht eine Netflix-Serie und wie unterhaltsam muss oder darf ein Geschichtsbuch sein? Wenn man ja hinauskommen möchte aus diesem Elfenbeinturm der Wissenschaft, der sich ohnehin für die Geschichte interessiert, und neues Publikum ansprechen. Und da habe ich versucht, diesen Spagat auch zu machen zwischen der Ereignisgeschichte mit Strukturen, mit eher trockenen Themen wie eben der Verfassungsdebatte im Parlament, hin zum Leben. Was mutige Frauen und Männer damals taten, warum sie es taten, welche Erfolge sie erzielten, welche biografischen Zäsuren es auch gibt. Ich habe einfach versucht, hier eigentlich diese Stärke einer Netflix-Serie auszuspielen, indem man eben dem Leben folgt, den Schicksalen folgt, mitfiebert und mitlebt, das auch mit der Geschichte zu verbinden.
Dann frage ich mal die beiden Herren, wenn wir uns jetzt 48, 49 als eine tolle, erfolgreiche Netflix-Serie vorstellen, welche Ereignisse, sagen Sie, müssen wir da besonders thematisieren, weil an Ihnen der ganze Rattenschwanz der Erklärung, wie Demokratie damals und heute funktionieren kann, dranhängt?
Also ich würde erstmal ordentlich Feuer reinbringen in die ganzen Geschichten von unten. Denn die Revolution hat im März sozusagen auf den Straßen stattgefunden. Das sind Geschichten von unten. Und wenn ich dann den Narrativ des Paulskirchenparlaments nehme, dann muss man ganz nüchtern sagen, hat das relativ wenig mit diesen Geschichten von unten zu tun, mit diesen Geschichten von Widerstand, von Emanzipation, von Revolution. Dort im Paulskirchenparlament gab es eine Mehrheit von Leuten, die für die konstitutionelle Monarchie waren und nicht mal für die Republik und waren eigentlich eher bestrebt, die Revolution einzuhegen, zu domestizieren, wenn man so will. Und deshalb würde ich schon einen großen Bogen machen von diesen Geschichten von unten über das Paulskirchenparlament und dann vielleicht hin zu den 48ers, die sozusagen in ganz Europa weitergemacht haben mit ihrer Revolution. Das heißt, die Geschichte war nicht zu Ende. Ein Beispiel nur, Karl Schurz war der spätere Innenminister von Lincoln in den Vereinigten Staaten von Amerika und das waren 48er, wie er im Buche stand. Also das heißt, diese Erfahrungen der Straßen in Europa sind eben sozusagen weitergetragen worden und führen zu einer Verflechtungsgeschichte einer wachsenden Idee von Demokratie in Europa.
Und die Überraschung ist natürlich, die 48ers haben die Republikanische Partei groß gemacht in den USA, die damals massiv auch gegen die Sklaverei aufgetreten ist. Das sind doch ganz andere Verhältnisse als heute. Basil Kersky.
Ich bin kein Drehbuchautor, aber ich glaube, es ist wichtig, sich an Personen zu fixieren. Die Außenseiter, die nicht vorhandenen Perspektiven, die jungen Menschen, Frauen, Arbeiter, aber jetzt auf dieser etwas höheren Ebene, die Thomas Krüger eröffnet hat, würde ich mal sagen, es gibt Außenseiter, die für europäische Geschichte sprechen. Und ich mache mich jetzt zum Anwalt als Berliner, halb Iraker, halb Pole, Berliner zum Anwalt der Polen. Das ist ja auch eine deutsch-polnisch-europäische Revolution. Und sie hatte einen Superstar. Und ich glaube, der eignet sich auch als eine der Figuren, Ludwik Mirosławski. Diese Revolution begann ja 1947 in Berlin mit dem ersten öffentlichen Prozess in Preußen, überhaupt in der preußischen Geschichte. Und das war eigentlich ein Schauprozess gegen Polinnen und Polen, die einen Aufstand geplant hatten, nicht nur im preußischen Teil Polens, sondern in Polen. Karol Liebelt, Ludwik Mirosławski. Ludwik Mirosławski ist interessant für eine Netflix-Serie, weil er war kein echter Pole. Seine Mutter war Französin, sein Vater war Pole, in Frankreich geboren. Das ganze Leben eigentlich tragisch. Er war ein europäischer Revolutionär, aber hat nicht erlebt, dass diese Revolutionen dann Früchte brachten. Er wurde zum Tode verurteilt, aber diese Todesurteile wurden nicht vollstreckt. Dieser Prozess hat die Berliner demokratische Gesellschaft, bürgerliche Gesellschaft unheimlich mobilisiert. Das war eigentlich so ein Höhepunkt auch der europäischen Geschichte gegen den König, für die eingekerterten, ich glaube 250 Polinnen und Polen. Und am 20. März wurden sie freigelassen. Das war einer der Höhepunkte hier. Und ich glaube, ein sehr wichtiger Wendepunkt in der Frage, die Thomas angesprochen hat. Im 19. Jahrhundert entwickeln sich, wenn man so will, in Deutschland eigentlich zwei Nationenmodelle. Nicht? Das, der Weg, also ohne Autobahndenken, der Weg doch zu einem ethnischen, auch imperialistischen Nationalstaat und natürlich die anderen, offeneren Traditionen. Vielleicht ist das auch prägend für andere auch europäische Nationen. Insofern ist dieses Erbe aktuell. Ja, und dieser Mirosławski ist Superstar. Bettina von Arnim ist, glaube ich, auch eine der Frauen, die ihn wunderbar finden, eine charismatische Person. Aber dann geht er zurück nach Posen und macht die Revolution. Und das findet die Mehrheit, auch diese demokratische, bürgerliche, nicht gut. Also ich glaube, es ist sind unheimlich viele auch aktuelle Geschichten, die uns zu dem zurückführen, was wir versucht haben zu sagen. Also Geschichte produziert immer Lektionen. Und die Frage ist, nehmen wir sie an oder nicht? Es ist ganz gut, sich sie anzuschauen, um einfach Frieden herzustellen, um auch eine gemeinsame politische Kultur auch heute zu prägen. Insofern könnte so eine Mirosławski-Netflix-Serie sehr hilfreich sein.
Also ich muss natürlich als Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sagen, dass es neben solchen privaten Produzenten auch sehr viele Produzenten gibt, die bei ARD und ZDF ihren Platz finden. Und dass also gerade das Thema Geschichte erzählen, das boomt, weil wir sehen das ja dann immer auch an den Einschaltquoten. Aber wir merken jetzt schon, was verloren geht, wenn wie über Jahrzehnte, ja vielleicht über anderthalb Jahrhunderte, die Ereignisse von 48, 49 dann immer nur national erzählt und erinnert worden sind. Wie ist das eigentlich in Österreich? Ich habe mich gefragt, wie viel Erinnerung an 48 auch in aktuellen Prozessen der Bildungsarbeit findet da eigentlich statt? Oder ist tatsächlich Franz und Sissi das Signal für 48 immer noch?
Naja, man muss schon sagen, wenn man jetzt diese Protagonisten hat, diese Helden und Helden wie Ludwik Mirosławski, wir haben ja als Protagonisten auch noch andere, gerade 1848, nämlich die gar nicht so böse Schwiegermutter von Kaiserin Sissi mit Erzherzogin Sophie, also Netflix-Serie steht. Wir haben auch einen Sissi-Bezug. Aber in Österreich, also da habe ich wirklich googeln müssen, um zu schauen, was sich da tut. Es ist, glaube ich, im Parlament ist eine kleine Veranstaltung. In den Medien ist sehr wenig. Ich versuche zum Beispiel über die Volkshochschulen in Kärnten zumindest Vorträge zu organisieren, aber es ist kein Vergleich mit Deutschland. Hier wird das so gefeiert an verschiedenen Orten, ja nicht nur hier in Berlin und in einer Dimension, die kann man sich bei uns nicht so ganz vorstellen. Und ich weiß aber nicht, warum. Liegt es vielleicht daran, dass es die Habsburger-Monarchie war, dass so viele Schauplätze außerhalb des heutigen Österreichs liegen? Weil es war ja im Grunde auch der Beginn der Verfassung in Österreich.
Wir und haben in Ungarn muss man
ja genau, Ungarn hat sich ja selbstständig gemacht. Und da haben wir auch dieses Nationalitätenproblem gerade wieder. Und diese ganzen Vernetzungen, diese europäische Dimension einzubinden, das war mir besonders wichtig. Die Gegenrevolution umgekehrt hat die Solidarität ausgenutzt. Mit der gegenseitigen Hilfe auch die Unterstützung russischer Truppen zur Niederschlagung der Revolution in den Donaufürstentümern in Ungarn. Und das sollte man sich auch anschauen.
Unser Podium heißt hier der Platz in der europäischen Bildungsarbeit. Und ich habe mich gefragt, Thomas Krüger, gibt es die eigentlich schon, die europäische Bildungsarbeit im Singular? Oder sind da die verschiedenen europäischen Erinnerungskulturen so weit auseinander, dass auch jedes Land erstmal für sich arbeiten muss?
Also man muss erstmal feststellen, dass die Situation für die historisch-politische Bildungsarbeit in Europa sehr divers und sehr unterschiedlich ist. Wir haben in Deutschland sicherlich eine spezielle Ausprägung der historisch-politischen Bildungsarbeit, die auch mit der sehr starken Form von politischer Bildungsarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Im Potsdamer Abkommen gab es eine entsprechende Formulierung, dass Demokratieerziehung im deutschen Volk stattzufinden hat, sprich politische Bildung war dazu da, aus Nazis Demokraten zu machen, um das mal so salopp zu sagen. Das hat in Deutschland jedenfalls seit den 50er Jahren dazu geführt, dass eine sehr föderale, sehr multiperspektivische politische Bildungsinfrastruktur entstanden ist. Sehr viele Träger der Erwachsenenbildung, die Gewerkschaften, die Kirchen, viele Bürgerinitiativen haben sich stark gemacht und eben historisch-politische Bildungsarbeit begründet. In Europa heute gibt es eine ganze Reihe von Anstrengungen. An einer, Basel, sind wir ja auch direkt beteiligt, das Netzwerk Europäische Politische Bildung. Dieses Netzwerk ist sehr agil, macht jedes Jahr eine Konferenz, verschiedene Workshops, versucht sich zu vernetzen mit der entsprechenden wissenschaftlichen Infrastruktur. Und zumindest was den deutschsprachigen Bereich betrifft, gibt es auch in Österreich eine ganze Reihe von Aktivitäten, die verlinken nämlich die Angebote der Bundeszentrale einfach auf ihrer Website. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass das Buch von Frau Bleier nicht nur in der Schriftenreihe der Bundeszentrale erschienen ist, sondern über diesen Umweg auch in die Bildungsarbeit in Österreich zurückkommt.
Wie ist das? Ich frage nochmal nach diesen sozusagen europäischen Vernetzungen, Basil Karski.
Also ich zähle wie Thomas Krüger eher zu den Optimisten und könnte jetzt aufzählen die Fortschritte. Ich will aber auf zwei Widersprüche hinweisen, die es nicht leicht machen, eben politische Tradition in dieser Longue Durée darzustellen und auch in europäischen Bezug setzen. Das ist nochmal, glaube ich, der Widerspruch zwischen Bildungsinitiativen, ob jetzt staatliche, zivilgesellschaftliche und doch Bildungsprogramm. Die Bildungsprogramme sind doch im Kern ja eingrenzend national. Was auch fehlt, wenn wir auf das 19. Jahrhundert schauen, das ist ja auch ein sehr wichtiger Zeitpunkt, in dem in Gesamteuropa Integrationsideen entwickelt werden. Also auf die Idee der Solidarität, auch sehr konkrete. Zum Beispiel in Polen nach 1830, einer der wichtigsten Naturwissenschaftler, Jastrzębowski, hat davon geträumt, die Staatlichkeit Polens eben nicht nur als Nationalstaat, sondern im Rahmen eines europäischen Staates mit einer Verfassung, mit einer Armee, mit einer politischen Identität herzustellen. Also wenn wir in jeder Kulturnation Europas schauen, ob sie nun eine Staatlichkeit hatte, nicht oder im 19. Jahrhundert, haben wir auch eine interessante Verbindung zu der europäischen Idee, die dann natürlich im 20. Jahrhundert Früchte trägt. Das ist absolut nicht präsent. Also überhaupt nationale Geschichte in Bezug zu setzen auf den Versuch, Europa demokratisch zu organisieren, aus den Bürgerrechten heraus, gegen die Einflusszonen der Mächte. Hier ist natürlich auch das Problem der Widersprüchlichkeit europäischer demokratischer Nationalstaaten oder westlicher Staaten. Also ich bin kein Experte für das 19. Jahrhundert, bin aber immer wieder überrascht, wie sehr in Krisenmomenten an Wendepunkten, zum Beispiel Großbritannien, sich dafür einsetzt, dass doch die Interessen Russlands in Europa gewahrt werden, gegen die demokratischen Revolutionäre. Auch Frankreich ist sehr widersprüchlich. Ich glaube, auch diese Widersprüchlichkeit haben wir immer noch in der Bildungsperspektive. Ja, also es gibt doch eine große Angst, Menschen diese europäischen Verbindungen zu vermitteln. Die gelten dann als elitär. Das andere ist die Frage, inwieweit wir immer noch doch im Wissen des geteilten Europas, des Kalten Krieges auch unbewusst noch sitzen. Und das andere, wir haben eine natürlich spannende, großartige Dominanz der Zeitzeugenschaft. Also auch in Polen, ein Land, bei dem man denkt, alle denken von 1791 her bis in die Gegenwart, sind die Untersuchungen ernüchternd, weil natürlich die Mehrheit der Bevölkerung nur das eigene Erlebte sieht und daran interessiert ist. Also de facto auch öffentliche Debatten zur Geschichte betreffen die letzten 30, 40 Jahre, das sind auch die wichtigsten Erinnerungsorte, dann kommt natürlich der Zweite Weltkrieg, aber das Wissen, das Interesse für diese auch Traditionen verschwindet auch sehr. Vielleicht müssen wir auch Formen finden, die attraktiv sind, natürlich ohne Zeitzeugenschaft, aber ich glaube, die Relevanz muss man in der Verbindung aus Lokalen und Internationalen suchen. Also wenn man das Internationale im Lokalen zeigt, die Verbindungen, die bis heute tragen oder eben die Lektionen, die nicht gemacht wurden, ist es spannend. Und das fehlt mir sehr oft als Motiv unserer europäischen Bildungsarbeit.
Ja, vielleicht ist es hilfreich, um diese Verschiedenartigkeit der Narrative stärker in den Blick zu kommen, zu unterscheiden zwischen Geschichtspolitik und historisch-politischer Bildung. Beides ist legitim. Ja? Also Geschichtspolitik, die meistens sozusagen auch staatlich unterstützt passiert, versucht Interpretationen von Geschichte. Wenn es um Aufarbeitung geht, eben die Opfer wieder ins Recht zu setzen und ähnliches. Historisch-politische Bildungsarbeit dagegen, um das mal ein bisschen salopp zu sagen, versucht demokratisch mit Geschichte umzugehen. Verschiedene Perspektiven gelten zu lassen und damit sozusagen einen Diskurs anzustoßen, der die Rezeption von Geschichte, die Interpretation von Geschichte in ihrer Vielfalt versucht in den Blick zu nehmen und damit auch in ihrer Widersprüchlichkeit. Das ist kein einfacher Weg, weil jeder möchte immer Recht haben mit seiner Interpretation. Aber der Schlüssel vielleicht zu europäischer, politischer und historisch-politischer Bildungsarbeit ist es gerade, diese verschiedenen Perspektiven gelten zu lassen und auszuloten, welches Potenzial eine Multiperspektivität, eine verschiedene Perspektivität auf historische Ereignisse hat, um sie durchlässig zu machen, sozusagen in dem europäischen Kontext.
Jeder und jede möchte Recht haben. Wenn man die Akteurinnen und Akteure des Jahres 48, 49 anschaut, das ist ja auch eine sehr widerstreitende Gruppe. Also wir haben es schon mal kurz angesprochen, in der Paulskirche, da gibt es eben die Anhänger der konstitutionellen Monarchie, die Anhänger der Republik. Wir haben in den unterschiedlichen Regionen, also auch zwischen Stadt und Land, sehr auch miteinander streitende Akteure. Das könnte ja auch ein Modell sein, Demokratie zu lernen, nämlich diese Differenzen auszuhalten, so wie die damals dann irgendwie gucken mussten, dass sie am Ende vielleicht auch eine Verfassung hinkriegen. Alexandra Bleier, wie sehr zerstritten waren die Akteure damals eigentlich oder gucken wir das nur im Nachhinein, weil es ja ein Prozess war, wo noch alle noch gar nicht wussten, wo sie am Ende rauskommen?
Ja, wir haben das Phänomen bei der Revolution, dass am Anfang eigentlich alle gegen das System waren, alle gegen die bestehenden Regierungen und die politischen Systeme geeint waren. Wir haben da die Verbindung der Institutionenrevolution mit der elementaren bzw. Basisrevolution. Und erst danach, wie man das Zugeständnis erreicht hat, da brachen diese ganzen Grabenkämpfe richtig aus. Und das war nicht nur diese Frage konstitutionelle Monarchie oder Republik, für die es damals noch keine Mehrheiten gab, sondern was ich noch viel spannender finde, ist auch diese soziale Frage, die mit eingeflossen ist. Denn wir haben diese Probleme in Paris, in Wien und auch in Berlin, diese Spaltung der Gesellschaft, weil sich die Mehrheit der ländlichen und städtischen Unterschichten, und das waren geschätzt rund 50% der damaligen Bevölkerung, von der Paulskirche, von anderen Nationalversammlungen ja nicht vertreten fühlte. Und da sehr selbstbewusst auch diese Arbeiterbewegung angefangen hat, wie die Arbeiterverbrüderung von Stefan Born, die auch gesagt hat, diese konstitutionellen Freiheiten sind zwar schön und gut, aber sie machen nicht satt. In Wien haben wir noch sehr viel krassere Ausdrücke, von wegen, wir scheißen euch auf die Freiheit, gebt uns nur zu essen. Und diese Angst vor einer sozialen Revolution, vor diesem Umbruch, vor Klassenkämpfen, die hat ja dann auch dazu geführt, über den Sommer, dass die Revolution sich aufgespalten hat. Dass das Bürgertum und zum Teil auch die Bauern, die durch die Bauernbefreiung befriedigt waren, lieber wieder mit den Regierungen zusammenarbeiteten, lieber die Revolution geschlossen haben, also beendet haben, um Ruhe und Ordnung zu haben. Die wollten keine weitere Radikalisierung. Und daran ist die Revolution auch grundsätzlich dann gescheitert. Das war ein wichtiger Grund dafür.
Die große Frage ist ja immer, picken wir uns das raus, was uns gerade heute besonders passt? Wie viel Protest ist legitim, auch wenn er Gesetze überschreitet? Da diskutieren wir ja auch manchmal, wenn Menschen hier in Berlin im Stau stehen, weil sich andere am Asphalt festkleben. Da besteht ja auch eine Gefahr sozusagen von zu schneller Aktualisierung von geschichtlichen Ereignissen. Wie kriegt man da die Balance hin, Thomas Krüger?
Ja, also ein Patentrezept gibt es dafür nicht, sondern wie ich vorhin versucht habe darzulegen, ist die Pluralität der Perspektiven sehr entscheidend, um überhaupt diese unterschiedlichen Interessen zu kommunizieren, zu verstehen, nachzuvollziehen. Da gibt es sozusagen auf der einen Seite ja dieses Phänomen, dass die Revolution in Art von Kaskaden passiert. Das ist ja 48, 49 nicht das einzige Mal gewesen, sondern auch 1918, 19, 1989 sind es Revolutionskaskaden, arabische Frühling ebenfalls. Es werden sofort die Landesgrenzen überschritten, weil sich eben bestimmte Grundwerte, Grundeinschätzungen teilen über die Grenzen hinweg. Das finde ich für die europäische Geschichte unglaublich wichtig. Auf der anderen Seite sind wir immer in der Gefahr, bei der Interpretation von Geschichte die Vergangenheit zu interpretieren und zu deuten und dabei bestimmte Aspekte, bestimmte Zielgruppen, bestimmte Akteure völlig aus dem Blick zu verlieren. Wer die Geschichte von 48, 49 als gloriosen Meilenstein auf der deutschen Demokratiegeschichte interpretieren will, der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er mindestens 50%, nämlich die Frauen, überhaupt nicht berücksichtigt hat. Die durften nämlich nicht wählen. Ohne jetzt sozusagen diese Geschichte zu diskreditieren, sie hat ihre Widersprüche und in der Folge ihr Auf und Ab. Und das ist, glaube ich, sozusagen sehr entscheidend, um eben es sperrig zu machen, eine direkte Interpretation der Vergangenheit für die Gegenwart abzuleiten.
Thomas Krüger hat ja diesen Begriff der Geschichtspolitik hier ins Spiel gebracht. Ja, wir haben Geschichtspolitiken, die doch sehr, sehr stark heute wieder das Nationale betonen. Zum einen nationalistisch, zum anderen sieht man, auch in Deutschland, wir sind immer noch in einer Phase einer demokratischen Selbstvergewisserung aus vielen Gründen. Migration ist klar, aber ich denke auch nochmal die Verarbeitung des Prozesses nach 89, also diese doch Überraschung für viele Westdeutsche, ja, das ist eine neue Republik. Und da kommt man sehr, sehr schnell zur Interpretation von Geschichte. Wenn ich jetzt diese beiden Beispiele nehmen würde, dann ist historische Kompetenz unheimlich wichtig. Also die nationalen, zum Teil nationalistischen Geschichtspolitiken nehmen sich sehr stark aus dem 19. Jahrhundert heraus eben Verrat, ja, wie hier die Situation 48 in Deutschland. Also Solidarität mit den Polen und dann werden sie verraten. Das dient der Legitimierung des Misstrauens. Das ist nicht zu unterschätzen. Und ich will jetzt auf andere Daten nicht eingehen. Aber in diesem Jahr feiert Polen offiziell die Revolution von 1863. Ja, wenn man so will, auch nochmal eine Folge dieser Revolution. Sie scheitert wieder und verfestigt eine noch brutalere imperiale Politik Russlands. Und das ist heute interessant, weil Putin, wie Sie sehen oder wie Sie gesehen haben, hat sich als Geschichtspolitiker, ja, Amateurhistoriker auf diesen Krieg vorbereitet. Und er hat sich nicht nur auf die Ukraine bezogen, er hat sich auf die gesamte europäische Geschichte bezogen. Also auch dieses Modell des Misstrauens, des Verrates, der Isolation Russlands. Er meint immer das autoritäre natürlich, das imperiale Russland. Er meint keinen demokratischen Nationalstaat. Also Sie sehen, wie wichtig es ist, solchen Manipulationen zu folgen, weil sie Instrumente sind der Gestaltung der Politik. Wenn ich jetzt die demokratische Seite sehen würde, ich habe die Ausstellung Berlin Global nicht gesehen, aber ich fand sehr interessant den Besuch der Ausstellungsmacher, die zu mir gekommen sind mit dem Hinweis, wir wollen natürlich Berlin als Migrationsort darstellen, aber Migrationsgeschichte ist in Deutschland sehr, sehr stark Gastarbeitergeschichte. Ja, es ist nicht die Geschichte des Zusammentreffens von Menschen, die Politik machen, egal ob auf der untersten Ebene gesellschaftlich, als Außenseiter, als junge Menschen oder als, ja, Vertreter vielleicht von ganzen Gruppen oder auch Bildungseliten. Und ich glaube, nicht nur der polnische Aspekt, nicht nur der jüdische Aspekt, nicht nur der russische Aspekt, also diese Einflüsse waren gewaltig. Und jeder der Wendepunkte der deutschen Geschichte ab 48, oder schauen Sie sich Rosa Luxemburg an 1918, nicht nur als eine Akteurin in Deutschland, auch als eine Kritikerin des frühen Bolschewismus, auch ganz spannend. Dann 89, all diese Dinge können wir auch als demokratische Gesellschaft nicht verstehen, auch nicht nutzen, ohne diese Leistung mit einzuschließen. Denn die Gruppen, die hier leben, die kulturellen Gruppen, fühlen sich ausgeschlossen. Die meisten von ihnen sind Demokraten und nutzen das nicht, um ein Narrativ des Misstrauens herzustellen. Aber ich glaube, ich kenne sehr, sehr viele Polen und Polen. Also offiziell sind es ja über 100.000 nur mit polnischen Passe, sind viel mehr in Berlin alleine. Man fühlt sich jetzt nicht fremd. Man ist in seiner Heimatstadt, aber man fühlt sich kulturell ein bisschen fremd, weil man ist nicht präsent. Und ich glaube, das gilt auch in Bezug auf andere Gruppen, die hier auch eben politische, demokratische Tradition mit einfließen. Also ich glaube, auch die deutsche, sehr demokratische Gesellschaft ist immer noch nicht bereit zu dieser Bildungsrevolution. Ja, also das gilt nicht nur für diese Geschichtspolitiken, die heute bewusst ausschließen, um auch die europäische Integration zu schwächen. Ja?
Aber das ist doch jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass viele, die vielleicht in Berlin, in anderen Städten leben, sagen, was hat eigentlich dieses 1848 mit mir zu tun? Ich bin ja gar nicht der Adressat vieler Angebote.
Also politische Bildungsarbeit findet ja heute statt und da ist es sehr wichtig, nicht die Perspektive von oben einzunehmen, sondern die Vielfalt der Perspektiven sich auf die Fahnen zu schreiben. Und wir versuchen das in der politischen Bildungsarbeit, indem wir Multiplikatoren oder heute würde man sagen InfluencerInnen zu gewinnen, mit denen wir die Communities direkt ansprechen. Da ist sehr viel an Vorverständigung notwendig, an professioneller Strategie, um das aufs Gleis zu setzen. Aber die Glaubwürdigkeit ist doch der entscheidende Faktor. Keine historisch-politische Bildungsarbeit ohne die Münze Glaubwürdigkeit. Und deshalb glaube ich, ist es klug, sich von dem Elfenbeinturm staatlicher politischer Bildung hin zu der sozusagen zu einer Vielfalt der Perspektiven und Positionen zu bewegen und PartnerInnen zu gewinnen, mit denen man gemeinsam diese Anstrengungen und auch sozusagen das Klagelied fehlender Repräsentanz in öffentlichen Institutionen offensiv anzugehen und aufzubrechen.
Also ich glaube, man muss zwei Dinge gleichzeitig tun. Das, was Thomas gesagt hat, die Menschen in den Blickpunkt nehmen, auch vielleicht ihr fehlendes Interesse, Verständnis. Aber ich glaube, Verständnis weckt man, wenn man sofort sagt, wieso wir an dieses weit entfernte Datum heute erinnern. Also die demokratische Zielsetzung heute, das weckt Interesse. Also wenn wir sagen, das ist der Beginn einer Tradition des Parlamentarismus oder das ist der Beginn über gesellschaftliche Grenzen hinaus, so etwas wie einen antiautoritären Konsens zu schaffen und ihn in Richtung Verfassung zu führen, ist das für viele Leute durchaus spannend. Und dann nochmal die internationalen Bezüge, zu sagen, also welche Staaten heute, die uns gefährden, mit dieser autoritären Tradition nicht gebrochen haben. Also ich glaube, da erreicht man sehr viele, denn wir wollen jetzt nicht über so banale Dinge sprechen. Ich fand für mich persönlich als Berliner sehr, sehr spannend, Versuche an 1848 im Stadtbild zu erinnern. Es ist natürlich ganz banal, ja, die Barrikaden, die Gedenksteine, also die meisten Menschen laufen zwar blind durch, aber viele schauen doch genau hin und dann stellt man sich vor, aha, 1848, vielleicht auch persönliche Bezüge zu Opfern, eben zu Opfern aus Außenseiterpositionen. Aber wichtig ist es nochmal, diese Daten in auch einen breiteren, dann historischen Kontext mit einzubinden. Ich habe mich sehr gefreut, dass hier vorne Broschüren lagen, nicht sozusagen nur zu den deutschen Orten 1848, sondern auch nochmal zu 1989. Das war eine erfolgreiche europäische Revolution, die diesen Staat, diese Demokratie möglich gemacht hat. Ich glaube, das ist auch eine unterschätzte Tradition.
Aber Sie haben jetzt etwas sehr Wichtiges angesprochen, dass man sozusagen im Stadtraum auch etwas entdecken kann. Lassen Sie uns also, weil ja in diesem Jubiläumsnetzwerk 175 Jahre Revolution ja sehr viele Initiativen, Gruppen, Einrichtungen sind, die mit konkreten Orten zu tun haben. Lassen Sie uns noch mal darüber sprechen, welche Rolle eigentlich diese auch sehr diversen Orte spielen können. Wir haben es schon angesprochen, da haben wir die Paulskirche, da haben wir hier in Berlin den Friedhof der Märzgefallenen mit seiner eigenen Geschichte. Wir sitzen gerade in einem Gebäude in der Kubatur und mit der Fassade des Berliner Schlosses, wo Friedrich Wilhelm IV. Damals Angst um seinen Kopf hatte, weil er an die Französische Revolution gedacht hat. Was wünschen Sie sich eigentlich jenseits der touristischen Vermarktung? Was können, was sollen diese Orte, diese historisch authentischen Orte, die meistens gar nicht mehr so authentisch sind, eigentlich beitragen? Alexandra Bleier.
Ja, wir haben da noch einfach Anknüpfungspunkte, dass wir entweder in der regionalen und lokalen Geschichte das aufgreifen können. Man sieht das ja, das ist ein ganz banales Beispiel, Krimis. Regionalkrimis sind momentan dermaßen gefragt, dass es fast keinen weißen Fleck auf der Geschichte, also auf der Landkarte gibt. Weil jeder, der irgendwo hinfährt, möchte mehr über den Ort erfahren, macht das über Krimis und das Gleiche gilt doch auch für Geschichte. Wenn man das mehr aufgreift und das, wir haben so viel spannende Geschichte in der Geschichte. So viele mutige Frauen und Männer, die 1848, es waren ja nicht alles Opfer, es waren ja auch sehr viele erfolgreiche Frauen und Männer dabei. Wir haben die Judenemanzipation mit Gabriel Rieser in der Paulskirche. Wir haben die ersten Forderungen nach dem Frauenwahlrecht, wie Luise Otto Peters, dass man da diese ganzen Geschichten und die Persönlichkeiten mehr in den Vordergrund rückt. Durch Spannung, durch gute Erzählung, durch anschauliche, angreifbare, begreifbare Geschichte. Das wäre mein Ansatz dazu. dass man das verknüpft.
Ja, ich finde auch, authentische Orte haben ein Riesenpotenzial, weil die erzählen Geschichten. Diese Geschichte sozusagen visibel zu machen, ist Aufgabe an solchen authentischen Orten. Und dazu geht es nicht nur um die Orte, sondern natürlich auch um die Menschen, die mit diesen Orten in Verbindung gebracht werden. Aber daneben gibt es auch andere Initiativen. Ich bin zum Beispiel gerne Schirmherr eines Schülerpreises, der an der Robert-Blum-Schule in Friedenau ausgelobt worden ist, und habe dort in den Gesprächen mit den Schülern mitbekommen, wie über diese Person Robert Blum ein Bezug zur Freiheits- und Demokratiegeschichte hergestellt worden ist. Und für, sagen wir mal, für Schülerinnen und Schüler ist ja die friedliche Revolution 1989 genauso weit weg wie die 48er und genauso weit weg wie das Mittelalter im Übrigen. Deshalb ist es sozusagen wichtig, über solche Personen und über solche Geschichten, die diese Personen erzählen, einen Bezug zur Geschichte zu finden. Und ich finde, deshalb ist neben den authentischen Orten wahnsinnig wichtig, welche Bildungssettings, welche Ideen gerade im Bildungsbereich, in der formalen Bildung, also in den Schulen, wie auch in der außerschulischen Bildung gebaut werden, um eine Brücke dazu zu schaffen. Und es wäre töricht, sozusagen diese Geschichten einfach alle außen vor zu lassen. In dieser Stadt passiert unglaublich viel Engagement auch, um die Vermittlung von solchen Geschichten sozusagen herzustellen. Das, denke ich, sollte man nicht geringschätzen, sondern würdigen, daran anknüpfen, mit einem Lautsprecher versehen, sodass das öffentliche Augenmerk stärker darauf gerichtet wird.
Also ich selbst arbeite an einem historischen Ort, auf dem historischen Gelände der Danziger Werft. Die Werftindustrie gibt es noch, aber historisches Gelände heißt dort, wo im August 80 durch diesen riesengroßen Streik die Solidarność ausbrach. Was wir im letzten Jahr gezeigt haben, wir haben gezeigt, dass diese Geschichte 1844 beginnt an diesem Ort, nämlich als die Grundlagen für die erste staatliche Werft, preußische Werft, weit, weit von Berlin entfernt in Danzig geschaffen wurden. Wieso? Um eine Geschichte zu erzählen von Industrie und Politik. Denn diese Industriepolitik führte zu einer Großmachtpolitik, zur Ausnutzung von Menschen, zu diesem dann berühmten wilhelminischen Imperialismus, Flottenausbau, zwei Weltkriege, Streiks, auch Arbeiterorganisationen, Arbeitnehmerinnenorganisationen, ob Katholiken, Nichtkatholiken, Linke, all das gab das schon. Unsere polnische Zivilgesellschaft war ziemlich schockiert über diese demokratische Tradition. Also Orte sind spannend, weil sie oft sehr international sind. Aber was ich einfügen würde, man muss die Menschen ganz offen am heutigen Lebensgefühl abholen. Wir leben in einem Zeitalter, ich will jetzt vom Ukraine-Krieg nicht sprechen, in dem wir das Gefühl haben, Demokratie ist nichts Gegebenes. Wir haben das Gefühl, wir wollen uns festhalten an Verfassung, an Gewaltenteilung, aber wir spüren, wir müssen uns verändern. Wir müssen uns verändern, weil wir etwas erleben, was unsere Vorstellungskraft sprengt, nämlich diese neue technologische Revolution. Die Mitte des 19. Jahrhunderts ist spannend, denn sie ist ja geprägt von diesem emanzipatorischen, auch antiautoritären, aber von einer Industrialisierung, die die Gesellschaften so verändert, so sprengt, dass zunächst einmal natürlich die sehr, sehr starken auch negativen Folgen sichtbar werden. Diese Gesellschaft tut sich sehr schwer, sich dann auch zu finden, um darauf zu reagieren. Also das dauert Jahrzehnte, bis man sozusagen diesen tiefgreifenden industriellen Wandel, also auch politisch, erfasst. Also man kann durch eine solche Zeitreise vielleicht auch sensibel werden für die Gegenwart, vielleicht auch Mut schöpfen. Wir haben gesagt, also es ist beachtlich, was dann aus dem 19. Jahrhundert heraus dann entwickelt wurde. Also ich erlebe, man muss Menschen sehr ernst nehmen. Also jetzt nicht diese Analyse, ach, der ist 16, also weiß er das und das nicht. Oder der ist Deutscher, hat keine Ahnung davon. Also man darf Menschen nicht ausschließen, aber man muss auch einfach die Ansprüche sehr hoch stellen. Und was mich heute nervt, wir haben so eine Banalisierung, wir nehmen die Menschen nicht ernst. Also man kann Inhalte, auch komplexe Inhalte Menschen vermitteln, mit Biografien, mit Orten, aber auch mit einem sehr wichtigen Bezug zur Gegenwart. Und das bietet die Geschichte des 19. Jahrhunderts.
Jetzt nehmen wir mal die Menschen ernst, die hier im Raum sind. Demokratie lebt vom Mitmachen.
Ja, Eva Küstorp, ehemalige Europaabgeordnete. Ich bin ganz begeistert von dem Kongress, weil er eben genau die europäischen Beziehungen auch einbezieht, die ich selber in den letzten 30, 40 Jahren erleben durfte, also auf die Spuren wiederfinden und Spuren wieder zusammenfügen. Und auf den letzten Kommentar von Herrn Kerski, über den habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich wollte eigentlich nur sagen, warum beziehen Sie nicht auch stärker die neuen sozialen Bewegungen aus den 60er, 70er und 80er Jahren ein, die es ja sowohl, das ist ja auch das Spannende, eben nicht nur in West-Berlin gegeben hat und in Paris, sondern in Prag und Paris. Und ich müsste wahrscheinlich Warschau und Tschechien dann auch noch erwähnen. Also es hat in den 60er, 70er, 80er Jahren, meiner Ansicht nach, als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg und die ganzen Furchtbarkeiten, hat es ja eine neue Jugendbewegung gegeben in West- und Osteuropa in unterschiedlichen Formen, die nur nicht so miteinander kommunizieren konnten, wie wir heute. Und von daher fände ich also den Vorlauf, den demokratischen Vorlauf in seinen unterschiedlichen Traditionen bis 89 ganz wichtig einzubeziehen. Und möchte daran erinnern, hier sitzt gerade eine Freundin von mir aus der alten Anti-Atom-Bewegung. Es hat eine Volkshochschule Wielerwald gegeben. Es hat ja diese badensische Revolution gegeben. Und die Anti-Atom-Bewegung, wo ganz stark ältere Frauen, wieder jüngere Frauen, Bauern und akademische Szene miteinander vereint waren, haben ein, im Dreiecksland auch eine europäische Dimension in der Anti-Atom-Bewegung entwickelt. Deren Folgen sozusagen haben wir ja bis heute in der europäischen Klima- und Energiedebatte. Also finde ich den Gedanken von Herrn Kerski sehr gut, wie rechtzeitig werden von den demokratisch Engagierten technologische Brüche und deren Folgen erkannt. Und es hat ein Bewusstsein von 1848 in vielen Aktivistinnen der Anti-Atom- und neuen Friedensbewegung in den 80er Jahren gegeben.
Für die Jüngeren unter uns, Dreieckland, also da ging es unter anderem um den Kampf um das deutsche Kernkraftwerk Wiehl und um das französische Kernkraftwerk Fessenheim am Oberrhein.
Mein Name ist Volker Schröder. Ich habe 1978 mit Freunden die Aktion 18. März, Nationalfeiertag in beiden deutschen Staaten, begründet. Und wir haben versucht, etwas für die Einheit Deutschlands zu tun, indem wir gesagt haben, im Westen sollte der 17. Juni als Nationalfeiertag abgeschafft werden und im Osten eben der 7. Oktober. Und beide deutschen Staaten sollten sich auf die demokratischen Wurzeln ihrer Geschichte besinnen. Zum 150. Jubiläum 1998 haben wir den Vorschlag gemacht, den Platz vor dem Brandenburger Tor in Platz des 18. März umzubenennen. Und das wurde versucht vom Senat zu verhindern. Aber das war interessant. Die Bürgermeister von Mitte und von Tiergarten, beide sind sie tot, Joachim Zeller und Jörn Jensen, die haben in einer revolutionären Aktion diese Umbenennung vorgenommen unter dem Vorschlag von Thierse, dass die Jahreszahl 1848 weggelassen sollte, wurde das denn durchgeführt. Und so erinnert der Platz nicht nur an 1848, sondern auch an die ersten freien Wahlen in der DDR und die letzten und an die Mainzer Republik, die 1793 am 18. März verkündet wurde, und darüber habe ich mich persönlich gefreut, auch an die Pariser Kommune, die 1871 am 18. März vollzogen wurde. Und unser Ziel ist, dass wir jetzt zum 175. Jahrestag der Märzrevolution den 18. März als Gedenktag in die Kalender kriegen. Und da würde ich gerne Antworten vom Podium haben, was von diesem Vorschlag gehalten wird.
Was bringt, ich sage mal jetzt in Anführungszeichen, was bringt ein solcher nationaler Gedenktag, was könnte er über das hinaus bringen, was bisher an Erinnerungsarbeit geschieht, Thomas Krüger?
Also für mich ist das, was Alexandra Bleier in ihrem Buch deutlich macht, sehr wichtig. Der 18. März ist eben kein Heiligentag oder kein allein zu glorifizierender Tag, sondern er macht die Geschichte in ihrer Ambivalenz deutlich. Und ich finde deshalb, dass wir als Gesellschaft viel eher als diesen Feiertag ein Gespräch über demokratische Traditionen und auch über das Auf und Ab von Demokratieentwicklung in Deutschland brauchen, um damit auch den Bogen zur Gegenwart zu ziehen. Demokratie ist kein Erbgut, was automatisch von einer Generation auf die nächste vererbt wird, sondern die muss täglich aufs Neue erarbeitet werden und hat zur Konsequenz, dass man die Position des Gegenübers oder des Nachbars, der Nachbarin, des anderen mit in die eigene Meinungsbildung einbezieht. Also keine Ausschlüsse zu produzieren, sondern ja, ein inklusives Verständnis von Demokratieentwicklung sich auf die Fahnen zu schreiben.
Stichwort: ein Tag des Erinnerns oder viele Tage des Erinnerns an diesen ganzen revolutionären Prozess.
Da haben wir wieder genau das, was der Kerski schon angesprochen hat, diese Ambivalenzen. Es gibt immer ein Aber dazu bei dieser Geschichte. Wenn wir es den 18. März herausblicken, haben wir gerade wieder ein Ereignis, das sich nur in Berlin manifestiert. Was ist dann mit den anderen europäischen Zentren? Was ist mit dem Sturz Metternichs in Wien? Was ist mit der Juli, also mit der Februarrevolution in Paris? Da geht dann alles wieder so aus dem Blick, da wird dann wieder so fokussiert auf ein Ereignis. Und Geschichte ist aber nicht nur ein Ereignis. Es ist immer ein Prozess, gerade die Demokratie, die fürchtet, dass sich da wieder eine Verengung ergibt. So wichtig solche Schlüsseldaten sind, ist auch gut, wenn man ein paar Daten sich merkt, wenn man sagt, okay, Sturz Metternichs, 18. März in Berlin, das ist gut, wenn man das hat, man weiß, was passiert ist. Aber das allein zu fokussieren, ist für mich zu wenig, weil ich mir da ja die Aufgabe gestellt hat, gerade diese Multiperspektivität der Geschichte, verschiedene Figuren, verschiedene Schauplätze und vor allem diese gesamteuropäische Dimension. Und ich bin einfach gegen jede Art der Verengung. Also wir sehen das ja bei uns in Kärnten, wir haben den 10. Oktober mit dem Abwehrkampf, dass gerade diese geschichtlichen Daten sehr dazu verführen, sie auch als Geschichtspolitik zu missbrauchen. Und dass es wieder verengt wird, wir haben das dann zwar in der Schule und da wird das quasi gefeiert, aber das Geschichtsverständnis, diese politische Bildung, die wir eigentlich bräuchten, um Geschichte zu verstehen, die geht dann darüber verloren.
Wir haben ja in Berlin noch ein paar weniger Feiertage als Bayern, also wir könnten den 18. März durchaus noch hinzu. Basil Kerski, über diese Ambivalenz von solchen Daten, an denen dann auch die Erinnerung sich bündelt.
Also ich kann mich denen anschließen, aber ich finde den 18. März als Gedenkort vor dem Brandenburger Tor großartig. Also insofern muss man schauen, an welchem Ort macht man das. Vielleicht sind viele, die jetzt nicht den Zugang haben zur Geschichte des 19. Jahrhunderts, auch überrascht über dieses Datum. Vielleicht muss man ihnen mehr helfen. Was ich glaube, ich wichtig ist, Dinge nicht auszuspielen. 53, auch der 17. Juni ist ein spannendes Datum, denn das ist nicht nur der 17. Juni 53, das ist der 17. Juni 91, der erste Nachbarschaftsvertrag, den das Vereinigte Deutschland mit einem Nachbarn unterschrieben hat, nämlich in Bonn mit Polen. Anwesend waren nicht nur Kohl und Genscher, sondern auch Willy Brandt symbolisch. Das war auch dann die endgültige Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Das ist ein vergessener 17. Juni, wundert mich. Die hängen ja zusammen, 53 und 91, mit Masowiecki, Wałęsa als Staatspräsident. Also spannend finde ich dieses Spiel, wenn wir ein Datum nehmen, an welchem Ort ist es kommunizierbar, welche überraschenden Verbindungen entstehen. Aber was, glaube ich, am schwierigsten ist, das erlebe ich in meiner Arbeit, das sind Rituale. Das sind nicht geschichtspolitische Rituale, also nicht so Kranz ablegen, abwerfen. Ich glaube, unsere deutsche Gesellschaft als eine sehr anti-autoritäre, was gut ist, Gesellschaft, mit einer doch jungen demokratischen Tradition tut sich immer noch sehr, sehr schwer, Rituale zu entwickeln. Sie werden ersetzt durch großartige Erinnerungsorte. Also es ist jetzt zwar nicht 1848, aber zum Beispiel, wenn ich ans 19. Jahrhundert denke, Hambach, das Hambacher Schloss. Und das ist großartig, was jetzt dort auch passiert. Überregional, regional, wie dieser Ort funktioniert.
Auch da waren Franzosen,
genau,
Polen mit
ganz
dabei.
Genau. Aber ich glaube, was uns fehlt, sind doch Rituale, die Menschen einladen, ein Zeichen zu setzen. Ich sag mal, mit den Füßen auch abzustimmen. Wir versuchen das immer am 31. August, das ist der Tag der Unterzeichnung des Danziger Abkommens, also der Beginn der Solidarischen Revolution. Da öffnen wir das Tor der Werft, denn es wurde geöffnet nach 3 Wochen eines enormen Stresses. 17.000 Arbeiter haben sich dort eingeschlossen, hatten Angst vor den Schüssen, vor den Panzern, vor der Macht, nicht nur der Miliz, der Armee, auch von Brezhnev. Und dieses Öffnen des Tores ist für uns ein Symbol einer neuen, auch friedlichen Phase der Veränderung. Und das bieten wir jedem Menschen an. Und Grundsatz ist, egal ob Wałęsa, ob Staatspräsident, alle kommen gleich. Und Rituale sind auch sehr wichtig In der internationalen Kommunikation bislang war nur Joachim Gauck der einzige Bundespräsident, der dort an diesem Tor stand und sagte, das ist auch ein deutscher Erinnerungsort. Also ich glaube, wir müssen noch sehr viel Fantasie entwickeln, um Menschen den Bezug, für die Menschen den Bezug herzustellen zwischen Geschichte und der Verantwortung für heute.
Das Schöne ist, wir stehen ja am Anfang eines längeren zweijährigen Jubiläums. Das geht ja bis hin in das kommende Jahr. Und da gibt es wahrscheinlich noch viele Gelegenheiten. Und wenn jetzt die ein oder anderen Filmproduzenten und Fernsehproduzenten sagen, das ist mein Thema, wenn die ein oder anderen Verlage sagen, uns fehlt noch etwas in unserem Portfolio, dann ist ja bis ins kommende Jahr Gelegenheit dazu. Das war von der Tagung des Jubiläumsnetzwerks 175 Jahre Revolution 1848-49, das Forum im RBB 24 Inforadio mit der österreichischen Historikerin und Autorin Alexandra Bleier, mit Basil Kerski, Direktor des Europäischen Zentrums Solidarność in Danzig und mit Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Harald Asel. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.